Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, das Schauspielerensemble lässt schon mal Schönstes hoffen und das Theaterstück, auf dem dieser Film basiert, ging beim Publikum auch schon durch die Decke. Jetzt kommt die Verfilmung des Stückes Extrawurst in die Kinos und nach 14 Jahren ist sogar Harpe Kerkeling mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen und zwar als schrulliger Heribert.
Der Heribert ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Tennisclubs Lengenheide und der hat diesen Tennisclub so auch im Griff und hält die Leute im Schach. Der hat als Lebensinhalt tatsächlich eigentlich nur diesen Tennisclub. Und das ist einerseits komisch, andererseits auch ein bisschen tragisch. Und dann nehmen die Verwicklungen ihren Lauf.
Extrawurst kommt heute in die Kinos. Wir klären gleich, ob Sie sich den Film ansehen sollten. Von der freien Off-Theater-Szene bis zum politischen Performance-Theater, das Under the Radar Festival in New York gilt jedes Jahr als so eine Art Seismograph für das, was auf den Bühnen von morgen passieren wird. Auffällig in diesem Jahr, viele Veranstaltungen sind bewusst niedrigschwellig zugänglich. Zahlreiche Tickets wurden kostenlos vergeben. Aus New York berichtet unser Kritiker Andreas Roberts.
Los Angeles 1983. Der schwarze Rapper Roger Genver Smith wird nach einem Konzert von einem jungen Mann angesprochen. Er möge dessen Texte, ob er sich vielleicht mal mit ihm treffen wolle. Sein Name? Jean-Michel Basquiat. Der berühmte New Yorker Künstler lebte damals für 2 Jahre in L.A., um in Ruhe zu malen und Ausstellungen vorzubereiten.
He invited me very generously into his studio where he was working.
Basquiat lud Smith in sein Atelier ein und malte, während Smith über Shakespeare und Frederick Douglass improvisierte. Es entstand eine Freundschaft, die bis zum frühen Tod Basquiat 5 Jahre später dauern sollte. Smith wurde später ein bekannter Spike Lee-Schauspieler. In einem einstündigen Spoken-Word-Monolog erinnert Smith an seinen Freund und was es bedeutet hat, in der politischen Atmosphäre der 80er Jahre als schwarzer Mann aufzuwachsen. Seltene persönliche Einblicke in die Biografie dieses einzigartigen Malers, der nur 2 Blöcke vom Theater entfernt an einer Überdosis starb. Das Under the Radar Festival findet wie in den letzten Jahren überall in der Stadt statt. Das Programm entsteht im Dialog mit den DramaturgInnen der Aufführungsorte. Für Gründer Mark Russell ist das Festival ein Stück Hoffnung.
This is the most serious time, the most concerning ever.
Es ist völlig unfassbar, was gerade passiert. Und doch sind die Arbeiten hier in gewisser Weise noch stärker und mutiger geworden. Alles sieht so düster aus, aber bei diesem besonderen Festival findet man viel Licht.
Everything looks so dark, but you'll find a lot of light in this particular festival.
This house is 351 individuals.
Das Ensemble The Team aus Brooklyn beschäftigt sich mit US-amerikanischer Geschichte und was es bedeutet, gerade jetzt in diesem Land zu leben. Ihr neues Stück Reconstructing, das am Brooklyn College uraufgeführt wird, ist ein Abend wie ein Flickenteppich. Es geht um die schwierige Wiederaufnahme einer Theaterproduktion nach George Floyd, Covid und Donald Trump, um die Dekonstruktion der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, die sich Reconstruction nennt, und um eine schwarze Komponistin und einen weißen Perkussionisten, die sich immer wieder fragen, ob sie angesichts ihrer unterschiedlichen Realitäten eigentlich an demselben Tisch sitzen.
Welcome, welcome.
Die 6-köpfige Truppe macht dazu wunderbare Musik, diskutiert, tanzt und entwickelt nicht ohne Ironie die Fantasie einer post-woken Welt, die auf ein Miteinander setzt. Eine Welt, die sich ihrer Vergangenheit bewusst ist. Ein anderer Spielort, das Kierbohr Center der New Yorker Universität und eine ganz andere Welt. Mario Banuschis Inszenierung Mami, die letzten Sommer beim Theaterfestival in Avignon gefeiert wurde. Der junge albanische Regisseur zeigt eine poetische Meditation zum Thema Muttersein. Der Titel, eine Verschmelzung des Wortes Mutter und Essen. Auf der Bühne eine kleine graue Hütte und eine einsame Straßenlaterne. Der Boden besteht aus Mulch und Sand, über dem Ganzen die Illusion einer Nebelbank. Wie Tänzer bewegen sich die oft nackten Figuren in einem gleichmäßigen, stillen Rhythmus und entwickeln dabei immer wieder starke Bilder. Ein Mann wechselt die Windeln einer alten Frau und füttert sie. Eine Schwangere bringt unter Schmerzen ein Kind zur Welt. Eine Hebamme schüttet weiße Milch in ein Wasserbassin, in dem sich kurz vorher eine junge Frau zu ertränken versucht hat. Immer wieder ertönt eine einzelne Kirchenglocke. Ein junger Mann spielt für seine Mutter auf einer Klarinette. Ein toller Abend, ungewöhnlich aufwendig produziert für ein experimentelles Theaterfestival. Zurück in Brooklyn. In der Lobby des Brooklyn College lässt es sich New Yorks neuer Bürgermeister Soran Mamdani nicht nehmen, dem Festival zu danken, dass es Freikarten ausgibt. 1500 insgesamt. Günstige Theaterkarten, so sagt er, gehören zu seinem Wahlversprechen, die Stadt wieder erschwinglicher zu machen. Menschen hätten ein Recht auf Theater. Darin sind sich der Bürgermeister und die Festivalleitung einig.
Grillen muss erlaubt bleiben. Mit diesem Slogan zog die CDU in Thüringen in ihren letzten Landtagswahlkampf, auch wenn niemand das Grillen verbieten wollte. Der Umstand zeigt aber ganz gut, wie leicht sich mit gegrilltem Fleisch Politik machen lässt. Und nur naheliegend, dass auch die Kunst das dramatische Potenzial am Grill jetzt austestet. Extrawurst heißt ein sehr erfolgreiches Theaterstück, das nun verfilmt worden ist mit Habe Kerkeling, mit Farial, dem Anja Knauer und Christoph Maria Herbst. Der Film kommt heute in die Kinos und mein Kollege Matthias Dell hat ihn schon gesehen. Hallo Matthias.
Hallo.
Worum geht's genau in dem Film?
Extrawurst spielt in einem Tennisclub in der westdeutschen Provinz, wo die Machtverhältnisse so sind, als wäre Helmut Kohl noch Kanzler und die Mauer nicht gefallen. Das heißt, Mitgliederversammlung ist eigentlich Routineangelegenheit. Da geht es dann um die Anschaffung eines neuen Grills, weil es der alte nicht mehr tut. Und dann wirft Melanie, von Anja Knauer gespielt, die Frage auf, ob es nicht eine nette Geste wäre, einen zweiten Grill anzuschaffen, damit Erol, von Fariyadim gespielt, ihr Doppelpartner, der kein Schweinefleisch isst, seine Würste nicht auf demselben Grill braten muss. Und darüber bricht dann eine Diskussion aus, die eigentlich den ganzen Film ausmacht.
Also das heißt, es wird sehr, sehr viel geredet. Wie ist das dann gelöst?
Du hast ja schon gesagt, der Film ist eine Adaption eines Theaterstücks, das sehr erfolgreich auf deutschen Bühnen getourt ist. Eine klassische Konversationskomödie für 5 Personen, geschrieben von Dietmar Jacobs und Moritz Nelten-Jacob, die beide so in diesem breiten deutschen Comedy-Feld arbeiten zwischen Theater, Fernsehen und Kabarett. Und der Film übernimmt diese Struktur, also seine Bühne ist der Tennisclub und da wird dann so aktweise mal der Raum gewechselt aus dem Clubrestaurant in die Halle, wieder zurück in einen Abstellraum. Auch damit das Heer an Komparsen, das da rumsitzt, nicht immer nur gucken und nie was sagen muss, nicht die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen ist.
Und jetzt haben wir schon gehört, dieses da wirklich enorm dolle Ensemble, also das könnte ja durchaus was werden. Ist das gelungen?
Es ist schon sehr erschöpfend, würde ich sagen, den Film zu sehen. Kann man jetzt sagen, bei einer Konversationskomödie geht es ja eben darum, dass die Konversation am Laufen bleibt. Also deswegen darf da eben der Kompromiss nie gefunden werden. Und deswegen muss es immer wieder ein neues Stichwort geben, das jemanden erregt und eine weitere Erregung nach sich zieht. Wir können ja mal hier eine Stelle hören aus dem Trailer.
Bist du vielleicht auch ein bisschen beleidigt für den Errol, ne?
Errol, bist du beleidigt?
Ich bin nicht beleidigt.
Vielleicht bin ich einfach ein bisschen sensibler bei der Verwendung von deutscher Sprache.
Ich kann übrigens auch Deutsch und ich bin nicht beleidigt.
Ey, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen.
Ich bin nicht beleidigt.
Keiner ist beleidigt, dann ist es doch jetzt auch gut.
Also das zeigt eigentlich ganz schön, wie auf so einem Wort da rumgehackt werden kann, dass es immer weitergeht mit dem Gespräch. Kann man natürlich sagen, diese ganzen Kulturkampfthemen, wie hältst du es mit der Schweinewurst, wie hältst du es überhaupt mit Fleischwurst, Rassismus, Sexismus, die geben natürlich viel her. Aber mit einem etwas nüchternen Blick besteht dann diese dauergeölte Mechanik des Textes eigentlich aus lauter Trollereien. Also mal so anders gesagt, mit GFK, gewaltfreier Kommunikation, wäre das nicht passiert, weil eben jede Bemerkung kurz vor dem Kompromiss immer wieder neue Verletzungen provozieren muss, damit das Gespräch weitergehen kann. In einem kurzen Sketch wäre das bestimmt passender und pointierter. Über so eine Spielfilmlänge ist es dann tatsächlich doch ganz schön erschöpfend, weil es eben auch so gleichförmig ist und keine Entwicklung stattfindet.
Aber muss es denn immer so eine Entwicklung geben? Also man kann doch auch schon sagen, ja, Fleisch, Grillen, das sind heute politische Statements. Und wenn man diese Verschiedenheit von Lebensstilen in so einer Komödie dann auch mal einfach durchspielen kann, dann ist das doch auch schon was Verbindendes.
Dieses Verbindende, das war auf jeden Fall der Impuls fürs Theaterstück, wenn man den beiden Autoren glaubt. Da gibt es auch so eine Möglichkeit, dass das Publikum damit abstimmt, ob es diesen Grill geben soll oder nicht. Das geht im Film natürlich nicht. Und natürlich ist es nicht uninteressant, von so einer scheinbar alltäglichen, unscheinbaren Gerätschaft wie dem Grill dann bei den größeren gesellschaftlichen Fragen von Miteinander zu landen, für das eben hier der Tennisclub steht. Aber andererseits würde ich eben auch sagen, diese Kulturkampfthemen sind auch irgendwie nur Medienphänomene. Also entweder auf Social Media oder eben auch massenmedial. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Realität wirklich so prägen. Und das Missverständnis ist vor allen Dingen dabei auch, dass es eben bei diesen Kulturkampfthemen eigentlich nie um Lösungen und Zusammenfinden geht, sondern immer nur darum, den Spalt offen zu halten. So wie halt Extrawurst dann nie einen Kompromiss finden will, weil alle Meinungen irgendwie gleichberechtigt sein sollen. Lustigerweise gibt's so einen Moment dann gegen Ende des Films, der eigentlich eine originelle Pointe sein könnte, weil von den 5 Hauptpersonen ja 4 Männer sind, die entsprechend auch eben prominent besetzt sind. Wir hatten es schon gesagt, Harpe Kerkeling spielt den Clubchef, Fahri Yardım ist der eigentlich integrierte Mensch mit der türkischen Migrationsgeschichte, Christoph Maria Herbst spielt so einen sensibleren Hauptstadt-Hipster und Friedrich Mücke den rechten Provinztroll. Und dann sagt eben die einzige Frau, gespielt von Anja Knauer, dass der ganze Streit doch eigentlich ein Problem von Männern sei. Und das stimmt natürlich und das wäre eine super Pointe. Mhm. Aber damit dann rauszugehen, traut sich der Film eben auch nicht, weil das ja auch irgendwie nur eine Meinung unter den ganz vielen gleichberechtigten Meinungen sein soll. Und das ist ihm wahrscheinlich auch zu krass und deswegen vergeht dieser Moment genauso wie alle anderen Streitpunkte.
Mhm. Jetzt ist Extrawurst ja eben nicht die erste Komödie, die sich mit dem Thema Kulturkampf auseinandersetzt, sich da versucht bei Alter weißer Mann zum Beispiel mit Jan-Josef Liefers stand das Thema schon im Titel. Was sagt das möglicherweise auch über den Zustand des deutschen Kinos?
Na, dass es zumindest auf dieser Kommerzebene ziemlich einfallslos ist, weil diese Filme, die alle so irgendwie zwischen 500.000 und 1 Million Besuche schaffen oder auch mal 5 Millionen, wie letztes Jahr das Kanu des Manitou, die wollen da irgendwas holen, aber die wissen eigentlich gar nicht genau was und deswegen landet das dann ganz häufig darin, immer nur diese ganzen Positionen, dass alles zu dem Thema, was eh gesagt wird, nochmal gesagt und reproduziert werden muss. Wer sich erinnert, bei Alter weißer Mann waren das auch harte 20, 25 Minuten am Schluss in so einer Tischszene, wo dann auch alles immer wieder so gesagt werden musste. Bei der Vorname, der Nachname, der Spitzname, ursprünglich war das auch ein Theaterstück aus Frankreich, zieht sich das Ganze über 3 Filme. Bei Stromberg hat man das eh so irgendwie dabei und der Kanu des Manitou ist ja auch ein bisschen daran gescheitert, dass eigentlich Bulli Herbig gar nicht wusste, was er damit anfangen will und trotzdem merkt, es geht irgendwie nicht mehr so, wie er das eigentlich gemacht hat. Also es ist irgendwie ein Thema, aber abgesehen davon fällt eben diesem Film nicht viel ein, außer das eben so aufsagend durchzuexerzieren. Und dann muss man auch dazu sagen, sind die Sachen auch so ein bisschen late to the party, was man jetzt gerade an Extrawurst sieht. Das Theaterstück ist von 2019 und die Tatsache, dass man 6 Jahre später wieder Verfilmung kommen kann und es quasi nicht auffallen soll, heißt ja auch schon, dass sich nichts tut und dass sich überhaupt nichts verändert und kein Diskurs oder Entwicklung stattfindet. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation, wo wir in den USA doch anderswo stärker sehen, wo so eine autoritäre Rechtsdrift Richtung Faschismus abgeht, die dann gar nicht mehr lustig ist und die hat sich aber ihren Platz in der Debatte eigentlich mit diesen schwachsinnigen Kulturkämpfen erstritten. Dass man sich eben dann eben von so Grillen und Extrawürsten quasi ablenken und spalten lässt, statt zu Kompromissen und gemeinsamen politischen Handeln zu kommen. Ist es vielleicht ein bisschen krass, wenn man das so schuhspitzt zu sagen, aber dass dieses besinnungslose Wiederaufrufen dieser Themen, die zu nichts führen, das deutsche Kommerzkino gerade so beeindruckt und damit eigentlich rechte Kulturkämpfe nachgespielt werden, das ist dann eher Teil der Spaltung als der Versöhnung.
Und das, würdest du sagen, gilt auch und trotz des ja doch wirklich sehr, sehr sympathischen und unfassbar freundlichen Charakters wie eines Harpe Kerkeling, der da ja diesen Tennisclub-Chef Heribert spielt?
Harpe Kerkeling ist natürlich ein Sympathieträger, aber so hundertprozentig würde ich sagen, sitzt ihm die Rolle dieses guten, aber auch so ein bisschen korrupten Patriarchen auch nichts. Der ist ja auch eher so ein Typ für so seine eigenen kleinen Figuren bei Horst Schlemmer und so weiter. Der darf als einziger auch mal raus aus diesem Tennisclub, aber das führt auch nicht zu mehr Tiefe oder Bewusstsein in dieser Figur. Auch seine Rolle ist nur eine Funktion, keine Entwicklung. Kann man sagen, bei Komödien braucht man das irgendwie so, aber jetzt vom Spiel her ist dann auch Christoph Maria Herbst ebenfalls ein bisschen schräg besetzt, weil der ja eigentlich, siehe Stromberg, so die klugscheißerischeren, fieseren und nicht sensibleren Typen spielt. Die interessanteste Figur ist vielleicht die von Friedrich Mücke als zweiten zu kurz gekommenen Vorsitzenden, der eben einfach offen sagt, er will das nicht, dass hier irgendwas anders ist in seinem weißen Deutschland irgendwie. Um den hätte sich der Film vielleicht kümmern können, um rauszufinden, was da gerade passiert, politisch oder sowas. Dann gibt es Milan Peschel noch als so ein paar kurze Gags am Rande in Form eines Hausmeisters und Gabi Dohm hat einen kurzen Auftritt als deutschnationale Mutter von eben Friedrich Mückes Hater, sage ich mal. Mich haben dann am Ende am meisten eigentlich durch dieses lange, erschöpfende Gucken die ganzen Komparsen beschäftigt, weil die eben, wie gesagt, immer nur gucken und nichts sagen dürfen. Und das hat dann auf die Länge dieses Filmes stellenweise auch skurrile Momente und zeigt damit vielleicht auch ganz, wie Kulissen diese ganze Anlage ist und damit auch so ein bisschen für das Nichtgelingen des Filmes ein Bild ist, auf das man kommen kann.
Das sagt Matthias Dell, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, Extrawurst in der Regie von Markus H. Rosenmüller läuft ab heute in den deutschen Kinos. Besten Dank.
Bitte sehr.
Morgen sendet, oder beziehungsweise heute Abend, die Klangkunst hier im Deutschlandfunk Kultur den dritten und letzten Teil eines Projekts über Aslander und Paul Robeson. Paul Robeson war ein Broadway-Star und gemeinsam mit seiner Frau Aslander hat er sich eindrucksvoll in den, tja, man kann sagen 30er bis 60er Jahren vor allem, gegen Rassismus, gegen Kolonialismus und gegen Unterdrückung engagiert. Unsere Radiosendung, die schildert Leben und Werk dieser beiden. Es gibt sogar eine flankierende Ausstellung zum Projekt und Markus Gammel, der hier bei uns im Haus Kollege ist, wird uns jetzt zu dem Projekt und zu den beiden Künstlern mehr sagen können. Hallo Markus.
Hallo.
Wir Berliner, Berlinerinnen sind ja Fachleute darin, Fremdsprachen zu verballhornen. Also hier gibt es dementsprechend in Berlin die Dubliner Straße, es gibt die Chodowiecki Straße und im Prenzlauer Berg gibt es auch die Paul-Robeson Straße. Ja, und mit dir lerne ich jetzt endlich, wer Paul Robeson und wer Aslander Robeson waren. Wer denn nämlich?
Na, man hat die Stimme von Paul Robeson im Ohr, wenn man denkt an diesen Klassiker Old Man River. Mhm. Der ist aus dem Musical Shownote, da gab es auch eine Verfilmung und Paul Robeson hat da gespielt und gesungen und war als Broadway-Star in den 30er Jahren vielleicht einer der bekanntesten US-Amerikaner überhaupt weltweit, weil der ist getourt, der ist bis in die Sowjetunion gereist, der hat in London gespielt. Und davor war er übrigens American Football Star, also auch eine sportliche Karriere gehabt, hat auch Jura studiert und hat diese Bekanntheit genutzt, um politische Anliegen zu pushen. Der war vielleicht so ein früher Influencer, könnte man so sagen, zusammen mit seiner Frau Aslander. Die war erstmal seine Managerin, die war aber selber Intellektuelle, hatte Chemie studiert, wurde dann Anthropologin, Buchautorin und eine sehr bekannte, vehemente Bürgerrechtlerin in den USA.
Markus, ich habe gerade wirklich nur so ganz kursorisch nochmal gelesen und auch gelesen, dass Paul selbst noch Sohn eines Sklaven war.
Genau, das hat er öfters gesagt, hat ihn auch inspiriert sozusagen zu seinem Engagement gegen Unterdrückung, für Befreiung, für Gerechtigkeit. Diese Geschichte seines Vaters hat ihn stark geprägt.
Und jetzt hat die Akademie der Künste gemeinsam mit unserer Abteilung hier im Haus das Projekt The Artist Must Take Sides aus der Taufe gehoben. Also der Künstler muss im Grunde, muss sich
positionieren. Every artist must take sides.
Zeigen, wo er steht. Ja. Was genau ist das für ein Projekt?
Ja, das geht zurück auf ein Zitat von Paul Robeson, der im Zuge des antifaschistischen Kampfes der internationalen Brigaden in Spanien damals dazu aufgerufen hat, nicht nur die Menschen, die da kämpfen, sondern eigentlich alle künstlerisch Aktiven sollten da Stellung beziehen. Und das hat die Akademie der Künste zum Anlass genommen, um eine Ausstellung zu machen mit Material über Leben und Wirken von Paul und Aslander Robeson und mit aktuellen künstlerischen Arbeiten von Menschen aus der ganzen Welt. Da ist eine globale Perspektive ganz stark drin, weil die Robesons auch sehr stark engagiert waren im so Dekolonisierungs- Unabhängigkeitsbewegungskampf, da viele Bewegungen unterstützt haben. Und hier in Deutschlandfunk Kultur bringen wir drei Sendungen eben mit auch künstlerischen Audioarbeiten, die das aufgreifen, einerseits klanglich, andererseits aber auch inhaltlich, was die Robesons getan haben.
Genau, und es ist also ja eine Hommage mit zahlreichen künstlerischen Arbeiten, die da gesendet werden und die eben auch mit den Robesons zusammenhängen. Und du hast mal ein Beispiel mitgebracht von Ariel Ora. Was können wir da ungefähr hören?
Ja, Ariel Ora, muss man wissen, kommt aus Bandung, Indonesien und da gab es eine Konferenz 1955, Asien-Afrika-Konferenz um die Unabhängigkeit herum. Paul Robeson hat eine Grußnote geschickt und Ariel Ora reinterpretiert einen Gospel von Paul Robeson, Didn't My Lord Deliver Daniel, Daniel in der Löwengrube. Das hat er sozusagen in den indonesischen Kontext übertragen mit seiner Stimme.
Das sehr, sehr eingängig, sehr berührend. Markus, was kann man denn eigentlich so grundsätzlich sagen, wie die Kunst der Robsons gealtert ist? Also wie passen Paul und Elsana heute in diese Zeit oder vielleicht ja sogar gerade heute?
Ich glaube, ihre Anliegen sind aktueller denn je. Antifaschismus, Gerechtigkeit, Kampf gegen Unterdrückung. Ich glaube, sehr aktuell ist auch das Verbindende, was Paul Robson und Eslanda Robson immer geprägt haben. Die wollten nicht polarisieren, die wollten Menschen mitnehmen. Paul Robson war ein großer Entertainer und hat seine Bühnenpräsenz und seine Ausstrahlung genutzt, um eben die Menschen zu begeistern. Mhm. Und das hat er oft geschafft. Und das ist was, wo wir uns heute sicher was von abgucken, abhorchen können.
Markus Gammel hat uns begeistert. Er leitet die Abteilung Hörspiel, Feature und Radiokunst hier im Deutschlandfunk Kultur. Und der dritte Teil der Klangkunstarbeit Every Artist Must Take Sides zu Paul und Eslanda Robson, die läuft eben heute Nacht um 0.05 Uhr und in der Deutschlandfunk-App. Da finden Sie alle drei Teile immer auch zum Nachhören. Die Ausstellung, die läuft noch bis zum 25. Januar in der Akademie der Künste hier am Hanseatenweg in Berlin-Tiergarten. Und von Freitag bis Sonntag gibt es dort dann eben auch noch ein wirklich tolles Festival mit Talks, mit Performances, mit Lesungen. Ganz herzlichen Dank, Markus Gammel, für deinen Besuch hier.
Danke auch.
Das Lichtspielhaus am Sendlinger Tor in München ist eins der traditionsreichsten Kinos der Stadt. Seit längerem ist es leider geschlossen, aber jetzt wird es 3 Monate lang von einem Künstlerkollektiv wieder bespielt als Raum für Urban Art, Musik und Performances. Im historischen Foyer hat sich schon ein Café eingerichtet und jetzt zieht also wenigstens temporär auch wieder Leben in den Kinosaal. Hinter der Aktion steckt das Münchner Künstlerkollektiv Broke Today. Philin Gurs ist Teil des Kollektivs und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Broke Today ist also ein Künstlerkollektiv. Ich muss erstmal fragen, wer sind Sie? Wie haben Sie sich gefunden? Und gibt es da sowas wie so einen gemeinsamen Spirit?
Wir sind ein Künstlerkollektiv und wir haben uns zusammengeschlossen, ganz lose, ganz vage, vor einigen Jahren im Zuge der Corona-Pandemie. Wir waren auf der Suche nach einem Atelier eigentlich und daraus ist irgendwie ein Spirit entstanden aus verschiedenen Kreativdisziplinen, ganz verschiedenen kreativen Leuten, die das Unmögliche möglich machen, ohne Geld zu haben, ohne wirklich Geld dabei zu verdienen. Aber wir machen die Kunst eben trotzdem möglich.
Das ist total charmant und Broke Today heißt ja auch schon zu Deutsch heute Pleite. Wahrscheinlich ein Motto, das nicht so ganz weit weg ist von der tatsächlichen finanziellen Situation. Wie trägt sich das Ganze dann? Also ist das schierer Idealismus?
Ich glaube, dass es ohne den Idealismus gar nicht möglich wäre, solche Projekte anzugehen. Unser Team macht in ganz, ganz kurzer Zeit in vielen Tag- und Nachtschichten diese Verwandlungen von diesen Räumen möglich. Wir versuchen trotzdem immer, das Ganze finanziell tragreich zu gestalten. Vor allem für unsere Künstlerinnen und Künstler, die mit uns ausstellen, versuchen wir auch Kunst als ehrenwerten Beruf möglich zu machen, eine berufliche Perspektive zu bilden. Wir versuchen das auf verschiedene Arten und Weisen. Wir verkaufen Bilder, wir verlangen Eintrittspreise und wir freuen uns immer über Spenden und wenn Leute wie Mäzene auftreten wollen oder einfach die Sache unterstützen wollen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, ohne solche Menschen hätte es auch nicht geklappt in der Vergangenheit.
Genau, apropos Vergangenheit, also Sie haben schon diverse andere Orte bespielt. Zuletzt gab es das Happy End Hotel in der Münchner Paul-Heise-Straße. Auch der Name klingt schon mal sehr vielversprechend und der Ort war zum Beispiel auch erst ab 18 Jahren zu betreten, aus Gründen vermute ich.
Ja, da sagen Sie was. Wir hatten damals in einer Ausstellung davor bei Mammon den Grundstein gebildet für ein interaktives Theater. Dort gab es alles zu sehen, was für Geld verfügbar war. Und so eben auch im Happy End Hotel. Wir haben einen Bestandteil wieder rein kopiert in das Happy End Hotel. Und das war eine Bordellsituation, wo eine Schauspielerin eine Prostituierte gemimt hat, die mit ihrem Zuhälter dort lebt und arbeitet. Und das Ganze sollte so ein bisschen dafür sorgen, dass man mit Vorurteilen konfrontiert wird und aus der Reserve gelockt wird. Und dann haben wir uns entschieden, machen wir die Ausstellung einfach ab 18. Ich meine, der Name war vorgegeben, der kam nicht von uns. End Hotel. Mhm. Also ist irgendwie der Name zum Konzept geworden. Aber wir hatten auch Kinder und Jugendliche in der Ausstellung drin. In Absprache mit den Eltern war das dann möglich. Wir haben halt gesagt, gewisse Bereiche bitte den Kindern nicht zeigen. Und ansonsten war es eigentlich in Ordnung, auch für Kids.
Und dieses ist jetzt also der 8. Ort, den Sie bespielen. Wie sind Sie an das Sendlinger Tor gekommen, an dieses Kino?
Ja, das Sendlinger Torkino ist etwas ganz Neues und sehr Wichtiges für uns. Es ist das erste Mal, dass wir nicht alleine agieren in einem Projekt der Zwischennutzungen, sondern wir haben ein Tech-Team gebildet. Wir sind eine Dreierkonstellation aus Matthias Schlick, der ist in München bekannt durch Veranstaltungen, H&S-Veranstaltungen und das Open House. Ein weiterer Partner ist Behind the Tree. Das ist eine Arthouse-Independent-Film-Streaming-Plattform aus Berlin, die kuratiertes Arthouse-Event-Kino anbietet. Für dieses Projekt haben wir uns eben zusammengeschlossen im Sendlinger Torkino und gemeinsam diese Idee entwickelt.
Ja, super. Bisher konnten Sie ja aber die Räume, die Sie bespielt haben, auch immer wirklich künstlerisch neu herrichten, konnten zum Beispiel Wände streichen. Und hier bespielen Sie ja aber wirklich einen denkmalgeschützten Saal. Was heißt das für Ihr Konzept?
Ja, das ist extrem wichtig. Also die ganze Street Art, Urban Art Gestaltungen fallen hier flach. Wir arbeiten hier im Haus mit Projektoren und das erste Mal auch mit einem immersiven Lichtspektakel, um trotzdem die Wände und die Erscheinung, sage ich jetzt mal, des Gebäudes deutlich zu verändern. Wir hoffen natürlich auch in engen Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, hier und da kleine Veränderungen vornehmen zu dürfen, also Galerieleisten zu setzen zum Beispiel, um mehr Bilder zu zeigen.
Die neue Ausstellung, das, was Sie da planen, heißt das neue Dings. Ohne jetzt viel zu spoilern, was ist dieses neue Dings?
Dieses Projekt ist eine Kombination aus Subkultur und dem Schritt hin zur Hochkultur, zur Filmculture mit Behind the Tree und hin zum Vermietungsgedanken als Event-Location durch Matthias Schlick vom Open House. Und es war abgeleitet davon, was kann man aus Filmtheater Sendlinger Tor machen? Und dann war Dings geboren, weil wir wollten unbedingt mit der alten Leuchtreklame arbeiten, mit dem Originalschriftzug.
Hier in Berlin erleben wir dieses Konzept von Zwischennutzung immer wieder und auch mitunter angeschoben von großen Immobilienkonsortien selbst. Man hat durchaus den Eindruck, um das Objekt kurz noch mal interessanter, noch mal sichtbarer zu machen, bevor es dann für noch mehr Geld am Ende verkauft werden kann. Also wie sorgen Sie denn dafür, dass man über Bande nicht dann doch auch noch mal mehr der Gentrifizierung Vorschub leistet?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Dieser Frage begegne ich in der Arbeit mit Zwischennutzungen seit Jahren. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie mich jetzt als Fillin, als Bewohner der Stadt fragen, sehe ich dieses Problem der Gentrifizierung ganz klar. Für mich im Fokus meiner Arbeit steht, Kunst und Kultur zu schaffen. Und das ist eben nicht immer möglich, weil wir zum Beispiel nicht immer auf die Unterstützung der Stadt zählen können, wie wir sie uns gerne wünschen würden, was wir bräuchten für unsere Arbeit. Also haben wir uns entschieden, in einer sozial verträglichen Art und Weise neue Kunst und Kultur zu schaffen und mit den privaten Investoren auf privater Ebene zusammenzuarbeiten. Das macht uns schneller, agiler und vor allem bekommen wir ganz anderen Zugang zu anderen Möglichkeiten. Ich wünschte mir auch, die Stadt würde diese Sachen tragen und vielleicht auch solche Kulturorte etablieren. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, bin ich da sehr pessimistisch, wenn ich sehe, wie viel Kulturgelder im Moment eingespart werden.
Das Künstlerkollektiv Broke Today bespielt ab sofort und für die kommenden 3 Monate das Lichtspielhaus am Sendlinger Tor in München. Fillin Gurs ist Teil des Künstlerkollektivs. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi.
Vielen Dank.